Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Gernot Mittersteiner ist Architekt, hat als Zimmermann handwerklich gearbeitet, führt das Architekturwerk in Wien-Hernals und hat in Berkeley in Kalifornien bei Christopher Alexander im Büro gearbeitet. Und das ist natürlich ein für mich sehr, sehr spannender Umstand. Ich habe mich mit dieser Mustersprache Christopher Alexanders schon auseinandergesetzt. Und es ist mir natürlich jetzt ein besonderes Vergnügen, einen Gesprächspartner bei mir zu haben, der Alexander persönlich kennt. Welche Chancen gäbe es oder gibt es? Es baut sich ja in Österreich ein Netzwerk auf, das diese Mustersprache jetzt doch in die Breite tragen möchte. Gibt es Kontakte zu Architekturausbildungsstätten oder welche Chancen gibt es, diese Ideen in die Breite zu tragen?
Ich habe schon das Gefühl, dass es auch an den Universitäten vermehrt wieder Interesse an diesem Denken gibt. Die Architekturausbildung schwebt ja zurzeit ein bisschen im Leeren, es ist im luftleeren Raum. Die Moderne ist vorbei.
Ja, ich nenne es ja gar nicht mehr Moderne, ich nenne es ja Bauhaushistorismus.
Oder ja, gut, sie ist ja alt und ist eigentlich ein geschichtliches Phänomen. Ja, okay. Na, aber die Architektur läuft ja auch in Gefahr, die Architekten laufen ja in Gefahr, in diesem ganzen wirtschaftlichen System, wie das jetzt existiert, zu Fassadenbeschönern reduziert zu werden.
Ja.
Das ist einfach so. Da gibt's jetzt also die Bauträger und dann gibt's und wir laufen Gefahr, reduziert zu werden, also auf das reduziert zu werden. Auf der anderen Seite ist die Architektur so ein wunderbarer Beruf, weil er so viele unterschiedliche Wissenschaften vereinen muss. Ich sage immer, Architektur ist also keine eigene Wissenschaft, es ist eine komplementäre Wissenschaft, wo man einfach viel Naturwissenschaften, aber auch Geisteswissenschaften miteinander verbinden kann.
Ja.
Und das hat Alexander schon in der Pattern Language gemacht. Und er hat auch deswegen die Sprache gewählt, um sich auszudrücken. Und er hat auch nicht die Mathematik gewählt, sondern die Sprache und hat eben versucht, möglichst viele Wissenschaften unter einem Hut, möglichst viele Erkenntnisse unter einem Hut zu bringen und diese Erkenntnisse auch untereinander zu verbinden. Das ist eigentlich das Interessante, was Architektur eigentlich so einmalig unter allen Gebieten des Schaffens macht, weil man wirklich von der Philosophie bis zur Mathematik, bis zur Physik, bis zur Chemie, bis zur Biologie eigentlich all das irgendwo in Raum umsetzen muss, dieses
und
Wissen.
Und weil die benutzenden Menschen letztlich gezwungen sind, in Architektur zu leben.
Natürlich.
Ein Gemälde, eine Skulptur muss ich mir nicht ansehen.
Ja.
Eine Oper, ein Theaterstück, eine Ballettaufführung, da kann ich gehen, wenn es mir nicht gefällt.
Ja.
Aber in die Architektur, in die Stadt bin ich letztlich hineingezwungen. Und es ist ein wesentlich höheres Maß an Verantwortung der Gesellschaft gegenüber.
Und jetzt kommen wir zu einem großen Problem, nämlich wir stehen jetzt vor großen Umwälzungen, das kann man einfach sagen. Die Umwälzungen werden groß sein, der Klimawandel mit sich bringt. Das werden einfach Umwälzungen sein. Und die große Frage ist, in was für Richtung geht das jetzt? Und wie kann das Ganze friedvoll und angenehm über die Bühne gehen? Und das wird nur, oder ein Ansatz, nur ist immer schwierig, aber ein Ansatz wäre, dass man, fangen wir anders an. Also Städte versuchen, sind sich ja dieser Problematik ja schon bewusst. Also wenn man Wien, Amsterdam, Kopenhagen, jetzt auch Paris nimmt, dann sind sich diese Städte ja bewusst, dass sie diese notwendigen Veränderungen nicht einfach entscheiden können. Das geht nicht, weil da braucht man wahrscheinlich das Militär dazu, wenn man das einfach nur verordnet.
Ja.
Die Frage ist, wie funktioniert das, dass man Leute für diese Aufgaben in diesen anderen Umwelten zu leben, einfach begeistert.
Ja.
Wie funktioniert das? Und das ist eine große Frage und die Pattern Language ist das sehr, die Patterns sind da sehr hilfreich. Also wir haben, ich war letztes Jahr Gastprofessor und habe mit 12 Studenten eine Arbeit, die haben eine Arbeit gemacht, wo sie eigentlich Patterns entwickelt für die wie wollen diese 12 in Zukunft in der Stadt leben? Also gar nicht so, wie wollen die anderen leben, sondern ihr 12, wie wollt ihr leben in einer dichten Stadt? Und das war schon sehr interessant, weil die haben einfach 40 Patterns entwickelt, wie sie leben wollen, also wie das sozial sein soll, wie sie arbeiten wollen, wie der Verkehr da funktionieren soll. All diese Punkte haben sie behandelt und haben dann auch einen großen Entwurf gemeinsam gemacht, also 12 Architekten gemeinsam einen Entwurf und nicht
an 12 Entwürfe.
Nicht 12 Entwürfe, sondern 12 haben gemeinsam einen Entwurf. Das war für sie extrem schwierig, weil sie völlig anders von der Uni sozialisiert sind, nicht? Das Wettbewerbsdenken.
Ja, genau.
So dieses gemeinsame Denken, gemeinsam machen wir die Patterns, gemeinsam schauen wir, was der andere macht. Die ganzen Schnittpunkte und das, von ihren Projekten, wie passt das eine zum anderen und so. Und haben wir ein Riesenprojekt gemacht, ein unglaublich großes Projekt. Und da ist schon herausgekommen, dass dieses netzwerkartige Denken hat bei der Hälfte ungefähr großen Anklang gefunden.
Ja.
Also wirklich so, dass endlich können wir unsere Probleme und unsere Lösungsansätze gemeinsam irgendwie abbilden. Das war ja, das ist es sonst, muss man alle Probleme auf einmal, muss eine Person lösen, das ist ja sowieso unmöglich.
Aber,
ja,
aber die Netztechnik oder die Pattern Language hilft, weil jede und jeder ganz spezifische Punkte behandeln kann,
genau,
die ihm oder ihr besonders gut liegen,
genau,
und trotzdem bleibt das Ganze vernetzt.
Genau. Eine Person hat sich mit dem Zusammenleben der Kulturen in der Stadt beschäftigt. Ganz, ganz wichtig, nicht so in den Städten mit Zuzug und Wanderbewegungen. Es gibt einfach viele Kulturen. Wie können diese friedvoll zusammenleben? Ja. Was wäre wichtig, dass sie das machen? Eine andere Person hat sich mit dem Thema Wasser in der Stadt. Also es rinnt viel Wasser in die Stadt hinein und rinnt im Prinzip das Klo auf der anderen Seite wieder ins Schwarze Meer. Wie kann da ein Kreislauf entstehen? Wie kann dieses Wasser eigentlich verwendet werden? Das ist ein Problem, an dem ich auch arbeite, aber das hat sie gut aufgenommen. Also wie kann ich im Prinzip mit dem Wasser, das wir verwenden, wie kann ich damit die Stadt kühlen? Das ist technisch leicht möglich. Ich bearbeite das gerade, ich rechne auch aus die Kühlleistung von dem Wasser, was das leisten kann.
Und gerade die adiabate Kühlung, da stecken ja unglaublich.
Ja, aber es sind auch unglaubliche Zahlen, die da erscheinen. Also wenn, jetzt darf man mich nicht ganz ernst nehmen, ich habe das erst zweimal nachgerechnet, gell? Ich habe das gerechnet für Los Angeles. Der theoretische Fall, das gesamte Wasser, was nach Los Angeles hineinkommt, wird biologisch gereinigt, sodass es nährstoffreiches Wasser für Pflanzen ist. Wenn ich das alles zur Verdunstung bringe, und die Fläche ist groß genug für Los Angeles, also wenn ich das über Pflanzen zur Verdunstung bringe, sind es mehrere Atomkraftwerke an Kühlleistung. Ja. Also es ist eine unglaubliche Leistung. Und natürlich spare ich mir Bewässerungsanlagen, nicht? Weil was da oben wächst, das kann ich auch essen. Nicht? Also man
und es ist eben dieser gigantische Energiesprung vom Wechsel vom flüssigen zum gasförmigen Aggregatzustand.
Genau.
Und da steckt das Potenzial drin. Ich habe mich da beschäftigt, noch nicht so nachhaltig mit Dachflächenkühlungen. Also einfach das Grundwasser. Und da war die Überlegung, wäre es denkbar, dieses Wasser am Dach zu verregnen, und zwar in einer so geringen Menge, dass bei der Dachrinne im Idealfall nichts mehr ankommt.
Ja, na, ist sicher möglich.
Warum soll es nicht möglich sein? Das ist ein gewaltige Potenzial drinnen, aber wenn es so, wie von Ihnen beschrieben, das Ganze noch für Dachgärten verwendet wird und dass ein schon verbrauchtes letztlich, wo ja das Wort Abwasser gar nicht so richtig ist, Nutzwasser.
Das ist ein kohlenstoffhältiges, es ist ein nährstoffreiches Wasser, das einfach für Pflanzen nicht für alle, aber für die Pflanzen, die viel Nährstoffe brauchen, ideal ist. Und wenn man jetzt sich Pflanzen denkt, die viel verdunsten, ja. Jetzt braucht man ja Pflanzen eher zum Begrünen und das mit der Verdunstung ist ja eher schon ein Problem im Sommer, weil wo kommt das ganze Wasser her?
Ja.
Noch haben wir zum Beispiel in Wien genug Wasser mit den Hochquellleitungen, aber so lange geht das auch nicht mehr, nicht? Und ob das schlau ist, dass man wieder gutes Trinkwasser zum
Klospülen verwendet?
Zum Klospülen oder zum Bewässern von Pflanzen brauchen, das ist die Frage, nicht? Aber da muss ich sie düngen auch wieder, nicht? So hätte ich schon ein Wasser, das nährstoffreich ist.
Sogar der schöne und Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz ist ein gewisser Luxus.
Ja, natürlich, aber das ist ein schöner Luxus. Man soll sich also einen Luxus leisten, nicht? Ein Hochstrahlbrunnen, das ist ja was Lässiges, nicht? So schön, ich bin ja nicht für Selbstbeschränkung, sondern für, aber wenn man sich vorstellt, man hat dann so viel Wasser, dass man überall in Wien, in allen Gassen und Straßen Wiens, wo keine Straßenbahn fährt, kann ich das Ganze praktisch begrünen, dann schaut das schon anders aus. Dann habe ich im Sommer, und es gibt solche Straßen, in Spanien gibt es solche Straßen, oder die Rambla in Barcelona ist zum Beispiel so eine Straße, die ist völlig begrünt, nicht halt mit Bäumen, aber man kann ja auch Pflanzen über die Straße wachsen lassen, dass es verdampft, dass es verdunstet, unterhalb ist Schatten. Ja, warum nicht?
Und dieses Urban Gardening, also da gibt es ja diese Beispiele aus Detroit, wo diese brachliegenden Stadtflächen, natürlich ist dort das Problem des Bevölkerungsrückgangs, wo in Wien genau das gegenteilige Phänomen ist, aber wenn man eben jetzt Dachgärten begrünt, Pflanzen gewinnt, also auch Nahrung produziert und kühlt und das ursprüngliche Abwasser, das in Wirklichkeit ein Nutzwasser ist, auch hier noch wirklich optimal einsetzt, hat man ja mehrere Fliegen mit einem Schlag.
Also ich zum Beispiel, wir haben jetzt im Älterwerden einen kleinen Dachboden, den haben wir uns selber ausgebaut und haben oben einen Garten. Wir haben keine Kühlung, sonst sagt man immer, du brauchst unbedingt eine Kühlung im Dachboden oben, das geht nicht. Wir haben keine Kühlung, sondern wir haben oben einen Dachgarten. Und unsere Wohnung ist, also im vierten Stock, die Wohnung ist wärmer als unsere Dachbodenwohnung.
Es ist, eigentlich das umgekehrte Phänomen als das Standardphänomen.
Ist das völlig umgekehrt. Aber einfach darum, weil bei uns oben das Dach sich nie aufheizt, weil es einfach intensiv begrünt ist.
Ja.
Das Problem ist, wir verbrauchen Trinkwasser.
Ja.
Wir verbrauchen noch Trinkwasser. Das ist ein Problem, aber das verbrauchen wir halt zurzeit.
Ja, aber es müsste nicht sein.
Es müsste nicht sein, ne? Es müsste nicht sein. Also, jedes, auch in den Bestandshäusern, ist ja mit der Installation ein bisschen eine Frage, auch in den Bestandshäusern kann man das ohne weiteres machen. Die Anlagen sind klein. Die Kläranlage für 50 Einwohner ist ungefähr 30 Quadratmeter, die ist am Dach oben. Da kann man ein paar Pflanzen wie Kürbisse kann man da machen und das Wasser kann man verwenden.
Ja.
Und im Winter hat man die normale Kanalisation. Also es ist nicht etwas, was wirklich viel Geld kostet. Aber wie gesagt, ich bin noch am Tüfteln daran, weil es hat natürlich, gibt es da schon auch Haken, nicht wie Medikamente im Abwasser. Es gibt da schon Haken. Zurzeit sind uns die Medikamente wurscht und wir liefern sie in die Donau. Dann essen es die Fisch und wir essen dann die Fisch. Also wir essen und die Medikamente und das Ganze ist ein Problem, wobei es auch hier schon Pflanzen gibt, die das abbauen können. Aber da bin ich noch am Tüfteln ein bisschen.
Aber wir sind letztlich wieder beim Gedanken der Simple Smart Buildings. Wir brauchen keine komplizierte Elektronik, sondern wir brauchen ein hervorragendes botanisches Expertenwissen, um Pflanzen zu identifizieren, welche das können, was wir brauchen. Und dann geht es selbstregulierend.
Und da bin ich wiederum beim Architekten als der komplementäre Wissenschaftler, der dieses Wissen von den Biologen nimmt und das in die Strukturen, in die gebaute Welt einpflanzt. Und das ist dann wiederum, dass zum Beispiel dieses Abwasser ein eigener Pattern ist, wie man das macht. Da gibt es ja sicher nicht nur eine Möglichkeit, aber ich habe mich heute mal auf eine im Kopf. Und wie implementiert man das und wie groß sind die Einheiten und da kann man einen eigenen Pattern entwickeln und dieser Pattern steht dann im Netzwerk zum Beispiel Abwasser kühlt die Stadt. Ist ja an sich
ein wunderschönes Muster.
Ist ein wunderschönes Muster, dem schreibe ich auch gerade, aber es klingt ja fast absurd, nicht?
Aber ich denke, wenn wir jetzt an dem Beginn dieses Diskussionskreises, wie könnten wir Studierende für die Mustersprache begeistern mit dem Muster Abwasser kühlt die Stadt, bin ich überzeugt, stoßen wir bei jungen Menschen offene Türen ein.
Natürlich, es ist auch von diesen 10 Studentinnen ist auch eine Studentin darauf angesprungen, die hat sich damit beschäftigt, die hat dann auch Gärten drinnen gemacht und es war einfach dann leider Gottes zu wenig Zeit, dass das also in allen Projekten, dass alle Patterns in sich in allen Projekten wiederfinden. Es haben dann die Studenten durch die Patterns, die sie selber entwickelt haben, in ihrem Projekt stärker gemacht. Ja. Aber jetzt einen Masterstudenten habe ich da draus jetzt, der das weiter, der seine Diplomarbeit da über das Ganze dann noch schreiben will. Aber ich glaube schon, dass es einen Widerhall bei Studenten hat, wenn man sie mit dem System, wenn man ihnen dieses System zeigt, weil sie haben etwas auch, wo sie sich irgendwo anhalten können, ohne dass man ihnen die Gedanken aufzwingt. Sie können sich ihre Gedanken innerhalb des Systems frei bewegen, nur sie können sie ordnen.
Sie können in das Muster ihre eigenen Gedanken implementieren. Natürlich. Und das gibt ja letztlich Freiheit,
ja?
Freiheit für die eigenen Gedanken, aber Hilfe, um die eigenen Gedanken richtig positionieren zu können.
Richtig, also sie haben, die meisten Studenten, also die haben ja eine Art Metavision von der Zukunft. Das heißt, das Klima soll sich nicht verändern, es soll ein angenehmes Leben sein und es soll uns allen halbwegs gut gehen. Das ist so, wenn man sagt, einmal so die Metavision.
Ja. Ist ja kein schlechtes.
Das ist keine schlechte Metavision, das, der kann ich gut. Aber wenn man so sagt, das ist eigentlich so das große Ziel und dazu haben sie verschiedene Ideen. Und wenn man jetzt einfach sagt, diese Ideen, wie kann man diese Ideen denn eingliedern? Nicht, wo kann man diese Idee, ich meine, wenn man schaut, wie viel Junge jetzt eigentlich irgendwas auf die Füße stellen, so sei es Startups oder irgendwie daneben arbeiten, dann ist ja das gegenüber meiner Generation ja ein unglaublicher Zuwachs an Initiative.
Ja.
Das ist eine wesentliche Initiative als wir. Ich meine, wir haben damals ein paar lokal aufgemacht, ein paar das, aber dass wir da irgendein Geschäft aufmachen und mit einer Idee versuchen, uns über Wasser zu halten und da Geld zu verdienen, kenne ich aus meiner Generation eigentlich nicht. Wenn die solche Ideen haben und sie wollen ja was Gutes machen, sie wollen etwas Gutes machen, nicht? Also in der Umgebung meiner Tochter, die ist jetzt am Ende ihres Studiums, das sind einfach Leute, die machen faire Pullover, faires Ding. Die schauen einfach Anna, jetzt habe ich gerade mit ein paar geredet, die haben mit dir Matura gemacht, das ist schon eine Zeit her, die machen eine Konditorei für veganes, faires Gebäck und Kaffee. Also so eine Idee, wo man sich denkt, boah, das musst du aber getrauen. Gell? Und wissen aber nicht, wo sie sich da genau einordnen, in was für ein Netzwerk sie drinnen sind. Und das war unglaublich angenehm, mit den 2 Stunden unterhalten, in was für ein Netzwerk, auf was sie eigentlich schauen sollten in ihrem Netzwerk. Nicht? Wer arbeitet, was ist ihr Kunde, wie geht das? Und so einfach. Und die sind alle, in Wirklichkeit haben sie alle ihre Muster, was sie machen wollen und wie gliedern sie sich ein. Also ich habe mit denen, die das Kaffeehaus da aufmachen wollen, die haben vom Mustersprache überhaupt noch nie was gehört, die haben auch mit Architektur nichts zu tun. Trotzdem, wie ich gesagt habe, das hat mit dem und mit dem und mit dem zu tun und auf das müsst ihr schauen und so, oder solltet ihr schauen oder überlegt euch das. Dann war das ganz klar, dass die ja sehr bereit sind, im Netzwerk zu denken.
Ja.
Und das, was sie gemacht haben, was sie vorhaben, ist eigentlich ein nettes Muster, dass man sich auch etwas abgewandelt schon in Pattern Language findet. Ja. Und arbeiten im Café, nicht so irgendwie.
Ja, ja.
Und das, ich glaube, die Bereitschaft ist da. Wir müssen nur schauen, dass man das dass auch die Universitäten verstehen, dass das ein wichtiger Beitrag ist, um das Denken, wie man mit komplexen Strukturen umgeht, zu fördern.
Ja.
Es ist nicht die einzige Methode, das muss man schon sagen, aber es ist ein wichtiger Beitrag.
Es ist eine Methode.
Es ist aber eine ganz wichtige Methode, weil so viele Methoden gibt es leider nicht. Es gibt schon unterschiedliche. Aber ich habe ja mit einem Professor bevor ich Gastprofessor geworden bin, hat er mich gefragt, es gibt ja so viele Methoden. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber ausformulierte Methoden, wie viele gibt's denn, mit denen sich Architekten beschäftigen? Wie viele gibt's? Ich meine, Corbusier hat schon viel geschrieben, aber ist das eine Methode?
Ist der Modulor eine Methode?
Ist der Modulor eine Methode? Man kann es sehen, aber dann sind wir aber schon, dann wird die Suppe schon dünn.
Dann sind wir sehr formal unterwegs.
Sind wir sehr formal unterwegs. Aber wie viele Methoden gibt es denn eigentlich? Und wie viele Methoden gibt es denn, wo die Architektur wirklich versucht, all das, was die Wissenschaft so hervorbringt, in Raum umzuwandeln? Wie viele Methoden gibt es denn? Es gibt nicht so viele.
Bei Alexander, bei Python Language, ist für mich die große Stärke, dass da Leben drinnen ist. Dass es nicht eine tote Materie ist, nicht ein Formalismus, sondern es ist das Leben der Menschen in der Mustersprache abgebildet. Und die Architektur dient, um ein gutes Leben zu ermöglichen.
Genau. Das ist dann der Anspruch, den er hat, und ich habe den auch. Das ist dieses gute Leben für alle, nicht, dass man alle so gemütlich und schön zufrieden leben können. Wie kann das funktionieren und was kann die Architektur dazu beitragen? Und das ist die Metavision, die Alexander in den Pattern dann aufgelöst hat. Ich meine, wenn jemand eine andere Metavision hat, wird er andere Patterns finden. Aber unter dieser Metavision hat Alexander und seine Kollegen diese Arbeit geschrieben. Ja.
Ein Werkzeug, um die Ideen in die Breite zu tragen, ist für mich das, was wir gerade machen, der Podcast. Ich habe den Podcast eigentlich in der Corona-Zeit entdeckt, also letztlich sehr niederschwelliges Medium, wo ich dann draufgekommen bin, ich unterrichte eben in einer HTL und unterrichte so 14- bis 18-Jährige und bin einfach draufgekommen, wie viele junge Menschen Podcasts hören. Mhm. Und für mich war einer der Augenöffner, eine Schülerin, etwa 17 Jahre, war offenkundig auf der Suche nach einem Podcast über ökologisches Bauen. Also genau diese Themenstellung, die die jungen Menschen interessiert, und die hat mir voll Begeisterung erzählt. Also, Herr Idam, ich habe auf Spotify einen Podcast über ökologisches Bauen gesucht und habe Ihren Podcast gefunden. Ja. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein alter Mann wie Sie einen Podcast produziert.
Das erste ist schön, die zweite Aussage ist.
Mich gerührt. Die zweite Aussage hat mich wirklich gerührt. Ja. Und ich denke natürlich auch, es ist für uns, und wir sind alte Männer, aber alte Männer, die vielleicht doch was wissen und vielleicht nicht, aber das ist natürlich immer das Selbstbild, aber glaube ich, gar nicht so konservativ in unseren Denken und möglicherweise mit einem Erfahrungswissen, wo wir jungen Menschen Möglichkeiten zeigen könnten, wie es gehen könnte, wie es funktionieren könnte. Und wenn wir dann mehr oder weniger das Medium der Jungen suchen und ihnen über dieses Medium unser Erfahrungswissen.
Das ist sicher ganz, ganz, also das ist sicher eine niederschwellige, ganz, ganz gute, also man muss, also ich bin ja ganz Ihrer Meinung, dass man wirklich das nicht nur auf Ö1 bringt, sondern dass man die Medien nutzt, wo die Jugend unterwegs ist. Ja. Es ist gar nicht so leicht, dem zu folgen, was gerade ist, weil Facebook zum Beispiel ist out. Nicht?
Das ist mittlerweile out. Ein Podcast ist in, Spotify ist in. Ja. Die Gefahr, dass dieses Medium auch bald wieder außer Mode geraten könnte, besteht. Allerdings glaube ich, es ist etwas sehr Bequemes. Es ist Radio, ich bin ja die Generation Radio, ich bin die Generation Ö1 hören. Und ich habe zum Beispiel während des Studiums, das haben wir beide gemacht mit Dusche, unendlich straffiert. Und während des Schraffierens musste ich nicht denken. Ich muss interessanterweise, ich kann neben AutoCAD nicht Radio horchen, weil da muss ich denken. Das beißt sie. Die Jungen können neben AutoCAD Radio hören oder Podcast hören. Ja. Und das ist dieses Bequeme, man hört einem Gespräch zu.
Ja.
Und das, denke ich, könnte bleiben. Das könnte Bestand haben, weil es so niederschwellig ist und weil es so wenig Aktion erfordert. Also es erlaubt quasi auszuspannen, man kann.
Ja, das ist interessant. Ja, ja, also es ist die Art, wie man Sachen nebenbei sich anhört, das wird bleiben. Ja.
Ja. Und dann hat natürlich der Podcast, jetzt haben wir ja fast in einem Meta-Podcast, in einem Podcast über Podcast, für mich natürlich die Qualitäten des Links, dass ich Dinge wenn ich den dann schneide und dann setze ich natürlich immer zu gerade aktuellen, also jetzt in der Situation, so es mir möglich ist, einen Link, ja. Und die Hörerin, der Hörer kann dann über den Podcast direkt über den Link in eine tiefere Informationsebene gehen,
ja.
So es
so er will. Ja.
So er will, ja. Und so wird das Medium viel, viel freier als Radio. Das heißt, beim Podcast ist man letztlich Herr über das Hören. Man entscheidet, wann man Pause macht. Man entscheidet, wenn man aussteigt.
Ja.
Wenn es uninteressant ist, ist man weg. Und diese Freiheit, glaube ich, macht das Medium stark.
Ja, das ist sicher, glaube ich, auch das. Also weil dieses Zuhören, gerade was ich gesagt habe beim Zeichnen, ist so, also dadurch, dass ich sehr viel AutoCAD zeichne, kann ich auch Radio hören. Wenn ich Ausschreibungen mache, kann ich es nicht.
Ja, da muss man noch mehr denken. Ja. Aber es könnte sein, vielleicht zeichne ich zu wenig AutoCAD, dass ich dann immer wieder über die Befehle nachdenken muss automatisiert ist.
Das ist ja völlig automatisiert. Und das ist, also es ist wie Dusche zeichnen, so ähnlich.
Na, so weit bin ich bei AutoCAD.
Aber wir zeichnen mal. Also dadurch, dass wir alle Projekte auch selber zeichnen und ist es wirklich kompletter Alltag. Also AutoCAD ist Alltag.
Ja, und das sind für mich schon sehr, sehr schöne Erinnerungen. Dusche zeichnen. Und Ö1 hören. Und ich glaube, damals über das Radiokolleg, das hieß damals sogar noch Schulfunk, konnte ich mir wirklich ein sehr breites Wissen aneignen. Also diese vielfältigsten Themen. Und wenn man jetzt in die Podcast-Szene schaut, also wenn man sich so Podcast-Verzeichnisse wie FYYD ansieht, als unendliche Podcast-Universum besteht, wo man sich da überall vertiefen kann, ist das eine spannende Dimension. Ja.
Zu AutoCAD und Ö1, eine ganz andere Geschichte. Der Vater einer Freundin von mir ist LKW-Fahrer und ist dann Kranfahrer geworden. Und ich habe mich immer gewundert, warum der einfach so, also wirklich aus einfachen Verhältnissen kommt er. Und ich habe mich immer gewundert, warum weiß der so viel? Warum ist der so, also so unglaublich gebildet in gewisser Art und Weise? Und der hat einfach 15 Jahre oder 20 Jahre als Kranfahrer immer Ö1 laufen gehabt.
Ja, ja.
Und hat einfach 8 Stunden sich,
ja,
8 Stunden
Ö1. Ja, ja, also, da kennt man sich dann,
das so ist ein
zeitgenössischer Obbau.
Ja, und das ist eigentlich halt ein aufgezwungener Podcast. Ich glaube, sowas, das mit dem Podcast ist sicher genial, ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl, bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.